WDR 5. Neugier genügt. Mit Randy Krott.
Wenn Philosophie die Wissenschaft ist, die sich mit den Fragen des Lebens beschäftigt und den Dingen auf den Grund geht, dann ist es auf der einen Seite nicht verwunderlich, dass sich die Philosophieprofessorin Christine Karafilis Gedanken übers Putzen gemacht hat. Guten Tag nach Braunschweig.
Hallo.
Aber andererseits verblüfft es doch, warum haben Sie sich als Philosophieprofessorin so intensiv gedanklich mit dem Putzen beschäftigt?
Ja, schönen guten Morgen. Mein Thema ist ja eigentlich schon Philosophie der Technik, worüber ich sonst so arbeite. Und da habe ich gedacht, wieso schreibt eigentlich keine über Putzen als Kulturtechnik? Und nachdem ich das selber so gerne mache und wirklich gerne putze, habe ich das eben einfach mal aufgeschrieben in dem Buch Putzen als Passion.
Haben Sie immer schon gerne geputzt?
Also meine Mutter behauptet nein, ich finde ja.
Ist das so die erste erwachsene Handlung, die man überhaupt macht?
Putzen?
Ja, dass man plötzlich irgendwie Verantwortung übernimmt oder übertragen bekommt?
Gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass als Teenager wird man ja immer von den Eltern eher angeleitet, nach dem Motto, du musst dein Zimmer aufräumen und du musst putzen. Und da ist das sozusagen eher so mit Erziehung verbunden und man hat dadurch auch schon eher eine Abneigung. Wenn man dann auszieht, merkt man, man muss das tun. Und irgendwann, wenn man älter wird, sagt man, ja, ich mach's auch dauernd. Wieso denke ich eigentlich immer noch, ich muss es tun? Ja, wieso kann ich es nicht ein bisschen heiterer und gelassener angehen, wenn ich sowieso schon so viel Zeit damit verbringe?
Ah, das ist schon mal der erste Hinweis. Es nicht als Zwang sehen, sondern mit einer gewissen heiteren Gelassenheit ans Putzen rangehen.
Ja, das finde ich ganz wichtig, dass wir uns nicht immer so fast schon damit bestrafen, dass wir das jetzt tun müssen und daran leiden. Und deswegen heißt dieses Buch auch Putzen als Passion, weil es eine Leidenschaft ausdrückt. Also man kann es wirklich gerne tun, aber so ein bisschen leidet man immer dran. Und ich denke, der Ausweg ist, dass man sich auch fragt, warum leide ich denn dran? Und wenn man sich das nämlich fragt, leidet man schon weniger.
Aha. Wenn Sie sich aber erstmal fragen, gehen wir ruhig mal auf die Leitseite. Worunter leiden auch Sie ein bisschen, wenn Sie loslegen?
Dass ich gerne noch mehr Zeit hätte, weil also richtig gut putzen, finde ich, kann man, wenn man so, sag ich mal, 6 Stunden am Stück Zeit hat, ne, dann kann man sich so einen ganzen Raum richtig vornehmen.
Über wie viel Quadratmeter reden wir jetzt gerade? Bei 6 Stunden?
Also ich würde sagen, 6 Stunden, naja, so 30 Quadratmeter ist so einen großen Raum. Brauche ich also schon 6 Stunden. Und die Zeit habe ich eben kaum so am Stück. Und dann endet das immer so, dass man eben doch nur so bestimmte Ecken sauber macht oder eben halt den Boden oder die Tische oder was weiß ich. Aber halt nicht so ganz, ja?
Aha, nicht so ganz, sagen Sie. Also Boden finde ich schon viel und was Sie sonst aufgezählt haben. Aber was ist ganz? Das auch
ja,
nicht sichtbare?
Also, Nee, das meine ich gar nicht. Da bin ich ja eher so dagegen, dass man immer gegen das Nicht-Sichtbare anputzt, weil das meistens dann zu so Extremen führt, zu extremen Hygienefantasien. Mit ganz meine ich, dass man das Gefühl hat, ein ganzer Raum ist jetzt so einigermaßen sauber. Also Teppiche, Boden, Sofa mal abrücken, Gardinen abhängen und waschen, ja, also ganz auch in der Höhe. Und diese einzelnen Dinge, die man so rumstehen hat, so Nippes mal abstauben, ne, das meine ich. Und das dauert schon. Und die Zeit hat man eben kaum. Ja, man will ja auch nicht sein ganzes Wochenende da 6 Stunden Samstag und 6 Stunden Sonntag damit verbringen.
Aber genau das, was Sie gerade aufgezählt haben, inklusive Gardinen abhängen, das beinhaltet doch der sogenannte Frühjahrsputz, der ja jetzt unmittelbar bevorsteht. Hm. Ist es diese Zeit, die man sich praktisch einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr nehmen soll, um da so ganz gründlich zu putzen?
Ja, also ich finde ja, man sollte das nicht tun, weil so wird der Zwang ja wieder ausgeübt. Ich meine, so rein biologisch haben die Menschen im Frühjahr, wo sie die Fenster aufmachen und es wärmer wird, so eher Lust zu putzen. Ist ja klar, ne? Im Winter ist einfach so kalt. Aber das ist eben so ein Frühjahrsputz, da ist man ja danach richtig fertig, körperlich auch. Wer da drauf steht, also wer gern Marathon läuft, kann auch das gerne machen. Die meisten Menschen, würde ich sagen, sind besser beraten, wenn sie sich immer mal ein Zimmer vornehmen, auch so übers Jahr.
Und dann sukzessive dranbleiben.
Genau.
Wir müssen natürlich über Schmutz jetzt reden, Frau Karafilis. Da sind die Ansichten ja sehr unterschiedlich, wie schmutzig etwas ist. Ist Schmutz messbar?
Ja, Schmutz ist messbar, aber diese Messbarkeit bedeutet uns im Alltag nichts. Also das heißt, Physiker können jetzt etwa Staubpartikel messen, ja, wie viele da sind pro Kubikzentimeter oder was, das kann man messen. Aber das ist nicht das, was uns phänomenal ins Auge sticht, sondern uns sticht ins Auge, ist ein Ding dreckig oder nicht. Und ein Raum hält relativ viel Einzeldinge aus, die dreckig sind, ohne dass wir den gesamten Raum schon als dreckig empfinden. Ja, deswegen ist interessant, wie viel man eigentlich einstauben lassen muss oder dreckig werden lassen muss, damit wir jetzt sagen, meine Güte, ist hier aber dreckig, ich muss jetzt mal putzen. Ja, das hängt an der Wahrnehmung. Und es gibt so ein paar Sachen, die müssen eben immer sauber sein, damit Menschen das Gefühl haben, der Raum ist sauber. Dazu gehört der Boden und meistens auch die Fenster.
Wie stark muss man sich denn überhaupt mit Schmutz auseinandersetzen? Also überhaupt mal zu wissen, was Schmutz ist, woraus er besteht, um auch überhaupt richtig putzen zu können?
Ich finde, dass wir ziemlich viel naturwissenschaftliche Bildung brauchen, um richtig gut putzen zu können. Weil die Schmutzarten so komplex geworden sind jetzt in der modernen Welt. Also die Sachen, die man von draußen mitbringt und die man auch in der Kleidung hat, das kennt jeder von zu Hause, wie schwierig das ist, dass man Sachen wieder aus der Kleidung rauswäscht. Sowas wie Druckertoner etwa hat man ja vorher gar nicht gehabt, ja. Also so ganz komplexe Chemikalien, da muss man nachdenken, was löst eigentlich was. Ja? Auch Gummiabrieb von Reifen, wenn man sich das jetzt mal 150 Jahre zurückdenkt, haben wir gar nicht gehabt. Also was wir von der Straße so bringen, die ganzen Erdölderivate, die es früher auch nicht gab, weil man gar nicht auf Erdölbasis Wirtschaft betrieben hat. Das verlangt eigentlich neue Kenntnisse. Und da glaube ich eben, sind wir überfordert, wenn wir uns das nicht selber beibringen, weil in der Schule bringt uns das auf jeden Fall keiner bei.
Das heißt, ich muss so ein kleines Chemiestudium erstmal zu Hause absolvieren, Chemie leicht gemacht, um richtig putzen zu können.
Das wäre ja schlimm. Also ich finde, es würde reichen, wenn Menschen hinten einfach mal auf das Etikett der Putzmittelflasche gucken, was da so drin ist.
Aber weiß ich, was anionische Tenside sind?
Ja, genau, Moment. Und dann eben mal googeln mit diesen schwierigen Begriffen. Was ist denn das eigentlich? Und wie wirkt das? Ja, steht ja in jedem Internetlexikon. Und dann kann man sich das so ein bisschen schon erschließen. Aber die meisten Menschen lesen gar nicht hinten auf der Putzmittelflasche.
Weil die Industrie ja auch suggeriert vorne drauf, das ist genau das richtige Mittel. Und vor allen Dingen, es geht schnell, ne? Wisch und weg ist ja irgendwie so eine gängige Formel. Also genau das Gegenteil von dem, was Sie vorhin gesagt haben mit den 6 Stunden.
Genau, also das ist völlig richtig. Die Reiniger werden auch immer aggressiver, wenn man guckt auf die Konzentration hinten. Von daher auch für die Haut eigentlich immer gefährlicher. Ich putze nicht gerne mit Handschuhen, aber ich würde es doch empfehlen. Es sei denn, man putzt mit Neutralseife, das kann man auch ohne Handschuhe machen, aber es ist immer aggressiver geworden. Und was sagt uns das jetzt philosophisch? Das sagt uns eben, es muss immer beschleunigter werden, das heißt, Schmutz muss schnell in Lösung gehen, am besten dann abgeduscht werden, abgebraust werden, ohne dass man mit der Hand hinfassen muss, man will den Schmutz gar nicht mehr antasten, ja, und das ist vielleicht zu viel verlangt. Interessant ist, dass das überhaupt nur klappt, wenn man häufig putzt, weil wenn so ein Schmutz erstmal eine Kruste gebildet hat, da können Sie aber sprühen, wie Sie wollen. Ne? Der geht nicht weg.
Das mit dem Philosophischen habe ich noch nicht verstanden. Das waren bisher praktische Hinweise. Wo kommt das, ja, das auf die philosophische Ebene?
Ja, wir Philosophen geben auch Anleitungen zur Praxis. Also machen nicht nur Theorie.
Durchaus, ja.
Ja, vor allen Dingen beobachten wir auch die Praxis. Und für uns ist das eben so eine Beobachtung, was machen Leute gerne langsam und was machen sie gerne schnell. Also was ist beschleunigt und was ist entschleunigt? Wenn Sie gucken, beim Sport etwa beobachten wir zurzeit so Entschleunigen, dass die Leute lieber so Wellness und Entspannung machen. Ja, also das sind so langsamere Dinge in.
Selbst beim Essen, beim Slow Food.
Genau, Slow Food. Und da geht's um Genuss. Beim Putzen muss es immer schneller gehen. Und das zeigt eben, wie unbeliebt es eigentlich ist. Und es führt auch dazu, dass eben wir auch immer uns unökologischer verhalten, weil je schneller es gehen muss, desto mehr Chemikalien brauche ich.
Man findet in Ihrem Buch den schönen Satz, die Militarisierung des Alltags hat nicht mit den Überwachungskameras begonnen, sondern mit dem Wannenspray.
Ja. Ich habe da irgendwann mal angefangen, mir diese Flaschen auch phänomenologisch genau anzugucken, und diese Sprühpistole ist ja schon bedenkenswert. Ja, mit diesen zwei Düseneinstellungen, wo man also den Feind, das ist dann der Schmutz, wirklich aus der Distanz erst verwirren kann in diesem Sprühnebel, und dann kann man ihn aber auch gezielt mit einem Schuss treffen. Wenn man sich das so ein bisschen systematisch anguckt, sind es Kampftechniken, die aus dem Militär kommen.
Sie haben vorhin schon gesagt, wir nehmen den Schmutz ungern selber in die Hand, und es haben ja auch immer mehr Maschinen so das Putzen übernommen. Also unsere Hand geht immer mehr weg vom Schmutz. Müssen wir wieder lernen, ein liebevolles Verhältnis zum Schmutz zu erhalten, dass wir ihn auch gerne anfassen? Bekommen wir das, wenn wir ihn uns näher angucken?
Also zur ersten Frage, ich fände es wirklich gut, wenn wir uns mehr mit Schmutz praktisch beschäftigen und theoretisch. Ne? Was ist das eigentlich? Was ist denn eigentlich Urinstein? Aber das ist ja was wir gar nicht mehr so sehen. Da ist die Putzbildung weit fortgeschritten, dass jeder weiß, dass man unter dem Toilettenrand putzen muss. Wenn man die Leute mal fragt, warum eigentlich, wissen sie es gar nicht. Aber sie wissen, dass es wichtig ist. Ja, aber nicht warum. So, und das wäre so das eine, dass man wirklich mal sagt, was mache ich hier eigentlich genau, und auch mal die Dinge anfasst. Und sich auch mit Ekel auseinandersetzt, weil für den Ekel gibt's ja eigentlich keinen Grund. Der wird kulturell auch anerzogen, dass man sich also wirklich für seinen eigenen körperlichen Produkten ekelt. Ja, also Staub sind Hautpartikel im Wesentlichen, und der Rest sind dann Haare und ein bisschen Körperfett, wenn ich jetzt so an den Schmutz im Badezimmer denke. Ja.
Warum ekeln wir uns da vor unserem eigenen Schmutz?
Weil uns das anerzogen wurde, dass wir sauber zu sein haben, und das ist eben nicht nur eine physische Sauberkeit, sondern das wird immer auch mit moralischer Sauberkeit verbunden. Mhm. Ja, also das hören Sie auch an der Sprache, wenn man sagt, das ist ein blitzsauberes Mädel, hat man ja früher gesagt, oder der hat eine weiße Weste, das wird mit Moral verbunden. Also auch mit einer schmutzigen oder reinen Seele. Und das macht das Ganze eben auch für eine Philosophin nochmal interessant, dass diese moralische Erziehung, dass wir sauber zu sein haben, wir auch nach außen in der Kleidung und im Wohnraum zeigen sollen. Und wenn wir die nicht zeigen, gelten wir sofort irgendwie als schuldig.
Ja, also Schmutz wird so in Misskredit gebracht, und das führt dazu, dass, was Sie gerade ausgeführt haben, dass bei vielen das Putzen mit so negativen Gefühlen belegt ist. Wie ist eigentlich der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Gibt es den überhaupt, und putzen die einen lieber bestimmte Sachen als die anderen?
Ja, nach meiner Beobachtung putzen ja beide Geschlechter. Also es ist ein Vorurteil, dass immer nur Frauen putzen würden. Frauen putzen immer noch quantitativ mehr, und sie putzen eben anders. Das hat zum einen historische Gründe, weil Frauen ja nun jahrhundertelang eher auf den privaten Raum zurückgeworfen waren, während Männer im öffentlichen Raum geputzt haben. Also Männer putzen bis heute das Auto am liebsten, was also in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Und Frauen machen bis heute am liebsten die Wäsche, also das Allerprivateste. Das ist so eine Sache, was sie putzen. Und das andere ist, wenn sie dann aber in der Beziehung, jetzt übernimmt man ja es oft gemeinsam, wenn sie dann loslegen, ja, mit so einem Raumputzen, brauchen Männer deutlich länger, machen es aber systematisch. Ja, warum? Weil Männer das Gefühl haben, und das ist umgekehrt bei Frauen ganz genauso, bei anderen Techniken, dass sie ja, dass das nicht ihre kulturelle Rolle ist. Das heißt, es hat ihnen die Mutter meistens nicht beigebracht. Also bringen sie es sich selber bei. Und wie macht man das? Man nähert sich wissenschaftlich. Die gucken sich wirklich die Schmutzarten an. Die kaufen dann Spezialreiniger für jede Schmutzart. Also für das eine ein Backofenspray, für das andere ein Chromreiniger. Ja, beobachte ich bei Männern immer wieder. Wohingegen Frauen, die haben meist ein Putzmittel, so ein Universalreiniger. Und damit machen sie dann halt alles. Und auch ein bisschen schneller.
Sagt die Philosophieprofessorin Nicole Karafilis, die nicht nur selber gerne putzt, sondern direkt sich so damit beschäftigt hat, dass sie ein Buch darüber geschrieben hat. Gibt es verschiedene Putztypen eigentlich? Also Männer und Frauen schon, aber gibt es da nochmal einzelne Typen? Der eine, was weiß ich, ist der ständige Putzer, der andere der gelegentliche oder wie auch immer?
Ja, das gibt's auch. Also dass man sagt, ich halte verschiedene Maße an Schmutz aus. Das ist ein bisschen individuell. Aber Putztypen habe ich 4 ausgemacht in dem Buch. Das ist auch ein sehr heiteres Kapitel, weil ich so beobachtet habe, dass es mindestens 4 gibt. Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Die nenne ich also der Hygieniker, der Ästhet, der Funktionalist und der Psychoanalytiker des Schmutzes. Und am häufigsten würde ich sagen, gibt's den Ästheten bei uns. Das sind Leute, die sich den Raum in der Fläche am liebsten vorstellen. Das heißt, die putzen Böden und Fenster, aber keine dreidimensionalen Dinge. Die nehmen nicht Dinge in die Hand, weil der Ästhet eben gar nicht wahrhaben möchte, dass er selber schmutzt. Und dass dieser ganze Schmutz auch von ihm kommt, ja, vor allen Dingen der Staub. Aber es spiegelt sich gerne in Glasflächen. Ja, der Ästhet benutzt am liebsten Glasreiniger. Und der Hygieniker ist klar, das wäre so ein typischer Sakrotan-Nutzer, der auf Dekontamination abhebt. Da muss es keimfrei sein. Das ist sehr problematisch, wenn man so einen Hang zum Putzen hat. Mir ist am liebsten der Psychoanalytiker des Schmutzes. Das sind Leute, die lassen auch viel da. Das sind die auch nicht gerne ihre Wohnung renovieren, weil sie so an den Erinnerungen hängen. Und es gibt eben Schmutze, an die erinnern wir uns gern. Und wir sammeln sie sogar. Also typisch wäre, wenn man so Kleidungsstücke aufhebt, die verschwitzt sind, wie etwa so ein Fußballtrikot, weil man damals, als man noch klein war, sein erstes Tor mitgeschossen hat. Und das darf man gar nicht waschen.
Das stimmt. Aber es hat ja auch noch den Nebeneffekt beim Putzen, dass man sich manchmal fragt, warum man bestimmte Dinge noch hat. Ne? Die sind unheimlich staubig. Man packt sie offensichtlich nicht mehr so oft an. Hat das auch diesen Nebeneffekt, dass man sich dann fragt, ja, sollte ich mich nicht davon trennen?
Ja, ganz genau. Also über das Putzen nachzudenken und sich das bewusst zu machen, führt zu einer gewissen Konsumkritik. Dass man eben die Dinge, die man da immer sammelt, dass man sagt, erstens brauche ich die eigentlich und zweitens will ich sie überhaupt um mich haben. Ja, ich meine, wir können ja auch Dinge um uns haben, die wir nicht brauchen. Aber es wird ja immer mehr irgendwie, wenn man in den Wohnungen guckt. Und mir passiert das auch. Ja, also ich musste auch dauernd fragen, willst du das wirklich haben? Aber ich sammle gerne und meistens entscheide ich mich, es zu behalten und dann putze ich es eben.
Teil des Sinnstiftenden beim Putzen, weil eigentlich ist Putzen ja sinnlos. Der Schmutz ist immer da, man muss es immer wieder machen, aber wenn solche Dinge passieren, bekommt es dadurch einen Sinn?
Also das Putzen bekommt dadurch einen Sinn, dass man sich erstmal fragt, warum ist es denn sinnlos? Ich finde es nämlich nicht sinnlos. Sinnlos ist es nur, wenn man Sinn an Ewigkeit knüpft. Also, dass man sagt, Sinn muss durch was gewährleistet werden, was Bestand hat. Egal, ob das ein Kunstwerk ist oder ein Gegenstand oder auch ein Gedanke, der Bestand hat. Wenn man aber mal so ein bisschen historischer denkt und sagt, die Dinge können sich wandeln und wir finden es ja auch gut, dass sich Dinge wandeln können, dann ist Putzen nicht mehr sinnlos. Und das heißt, was wir lernen müssen, ist nicht mehr immer auf die Ewigkeit hinzustreben, sondern uns mit unserer Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Und das werden Sie in allen Science-Fiction-Filmen sehen, dass die Sinnfrage im Leben immer erst dann klar wird, wenn Menschen sagen, ich bin sterblich. Merkt man daran, dass die Roboter und Cyborgs im Science-Fiction-Film immer drunter leiden, dass sie nicht sterben können.
Ja, interessant. Wie komplex ist deshalb die Aufgabe des Putzens?
Also komplex ist sie schon rein technisch, weil man eben sehr viel wissen muss und man muss unglaublich gut planen. Ja, also man muss ja sagen, ja, also es ist besser, ich hänge erst die Gardinen ab, weil der Staub dann und wische dann den Boden als andersrum. Ja, von da braucht man auch eine gewisse Erfahrung, wie man das zeitlich anlegt. Und komplex ist es eben auch, weil man, wenn man es zumindest bewusst tut, sich mit sich selber auseinandersetzen muss. Ja, und sich seinem eigenen Schmutz zuwenden muss, aber das kann ja auch Spaß machen.
Mhm. Ja.
Ja. Also. Ja, ich finde eben, dass, also, weil wir vorhin den Ekel hatten, also Putz kann auch was Ästhetisches haben. Ja, wenn man dann sagt, aha, das ist ja schon interessant, wie manche Ablagerungen aussehen. Also, anstatt zu sagen, ja, dieser Schimmel in der Fuge, ja, da ist ja eher so, das sind so schwarze Flecken. Also, kann man ja mal eine Lupe nehmen, es sieht auch ganz hübsch aus.
Ja, aber dann lasse ich es ja bestehen, wenn es so hübsch ist.
Nein.
So ästhetisch.
Nein, also da hat man dann doch, glaube ich, genügend Sinn für Hygiene auch, dass man es wegputzt. Aber man sollte sich halt nicht so schnell immer ekeln. Ja, also Putz besteht häufig auch aus was Lebendem und ist doch auch ganz gut, dass die Mikroben auch noch eine Daseinsberechtigung haben.
Sieht man sich eigentlich heute noch um, wenn man putzt? Also früher, die Bilder haben wir ja alle noch im Kopf, die Schürze, das Kopftuch, gibt's das noch?
Die meisten machen das nicht mehr im Haushalt, habe ich beobachtet. Die putzen in normaler Kleidung und schmeißen sie dann halt in die Waschmaschine. Ist doch auch okay.
Ja, aber Putzen hat eben nicht dieses Image. Also wie Kochen zum Beispiel, auch eine Tätigkeit im Haus. Da gibt's also unzählige Kochshows. Ich glaube, Sie plädieren auch für eine Putzshow. Im Ernst?
Ja, im Ernst. Das Buch ist ja sehr ironisch geschrieben. Ja, und deswegen ist es sozusagen auch immer mit so einem blinzelnden Auge zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich mir Kochshows wirklich wünsche. Ich entwerfe da eine mit so einer Marmorfliesenwand, die völlig verkalkt ist und wie man sie in so einem Wettbewerb Duell putzen wieder sauber kriegt. Ich würde mir Sorgen machen, dass wenn sowas etwa ins Fernsehen käme, dass man das dann wieder schnell pathologisiert, also dass man sagt, ja, also die Leute, die das haben so weit kommen lassen, die müssen ja wirklich ein psychologisches Problem haben, ne? Dass sie sich so vermüllen und sowas. Und das fände ich gegenläufig, wenn man sofort sagt, oh, da muss einer psychisch krank sein, wenn er nicht putzt, ja? Es ist nicht so. Bei vielen ist es wirklich Zeitmangel und da müssen wir auch ein bisschen gegenarbeiten, dass wenn man putzt, wird man pathologisiert, dann heißt man hat einen Waschzwang. Wenn man nicht putzt, wird man aber auch pathologisiert. Also man kann es nicht recht machen.
Auf jeden Fall haben Sie vorhin gesagt, das Putzen dient durchaus dazu, dass ich mir Gedanken mache. Also das hat ja fast auch was Meditatives, ne? Wenn ich da so einer Tätigkeit nachgehe, dass ich indem ich das strukturiert mache, vielleicht auch selber über meine innere Struktur nachdenke. Ist es das, was im Wesentlichen Sie aus dem Putzen ziehen? Systematisiert es das Leben?
Ja. Da hat es auch eine Gemeinsamkeit mit dem Kochen und auch mit dem Sport, weil wenn ich so frage, ja, wieso putzt du denn so ungern, sagen die Leute ja immer, ja, da kommt nichts bei raus. Und wenn man dann sagt, na ja, beim Sport kommt auch nichts bei raus eigentlich, ja. Nur beim Sport kann man ihm diesem Körperkult frönen, der in unserer Gesellschaft so stark ist, dass man sich selber perfektioniert. Finde ich eher bedenklich. Und wieso kann man nicht einfach eine Tätigkeit, die man ohnehin vollziehen muss, damit man sich wohlfühlt, wie Putzen, die kann man ja auch als Sport sehen. Das wäre das Erste, wo ich sage, man kann ihr einen Sinn abgewinnen, weil Putzen ist körperlich anstrengend. Haben die meisten nur vergessen, weil sie eben Putzhilfen haben.
Also erhöht die Fitness auch.
Absolut. Absolut, und zwar alle Muskelbereiche, ja. Also Fensterputzen ist ein richtiges Training etwa. Und gut Staubsaugen, wo man mal Teppiche zusammenrollt und Möbel rückt, ist auch anstrengend. Und die andere Form der Sinnstiftung ist wirklich so eine innerliche, dass wir mal überlegen, wann haben wir eigentlich noch am Stück Zeit, wirklich nachzudenken, selber. Das heißt nicht, was zu lesen, was andere geschrieben haben, uns anregen zu lassen, sondern selber mal Dinge zu durchdenken. Gibt's ganz wenig Zeit im Alltag für so meditative Momente. Und das Putzen könnte vielleicht einer werden.
Könnte, das ist nachvollziehbar. Das andere, um gegenzuhalten, ist, also das, dass es immer wieder kommt, ist so was Sisyphus-artiges. Nun stellen wir uns ja Sisyphus auch als einen glücklichen Menschen vor, nach Camus. Aber und dieses Vereinzelte, wenn man so alleine ist, immer so vor sich hin putzt. Es hat keine Geselligkeit.
Ja, das kann man ja ändern. Also man kann ja eben Gruppenputzen machen. ist schwierig.
Gerne bei mir schwierig. Zu Hause.
Okay. Ist halt ein bisschen schwierig zu koordinieren. Also es braucht mindestens einen, der das wirklich kann. Sonst endet das im Chaos. Ich habe das schon probiert. Also einer, das ist wie auf dem Schiff, einer muss der Kapitän dann sein. Aber das macht unglaublich Spaß und man kann auch Kinder so ans Putzen heranführen, ja, dass das Spaß machen kann. Man kann Musik aufdrehen, man kann Radio hören, ja, und sich da eigentlich eine schöne Zeit machen.
Sagt die Philosophieprofessorin Nicole Karafilis, die ein Buch geschrieben hat, sie lehrt übrigens Philosophie an der TU in Braunschweig und sie hat ein Buch geschrieben mit dem herrlichen Titel Putzen als Passion, Untertitel ein philosophischer Universalreiniger für klare Verhältnisse. Ich danke Ihnen sehr für das putzmuntere und ermunternde Gespräch. Wiederhören nach Braunschweig.
Gerne. Tschüss.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.